Christoph Plothe ist Osteopath und Naturheilkundler. Er ist Vorstandsmitglied des World Council for Health, einem weltweiten Zusammenschluss von Wissenschaftlern, Ärzten, Anwälten und über 230 zivilgesellschaftlichen Organisationen. Ziel dieser Koalition ist es, über Gesundheit und Menschenrechte zu informieren, zuletzt etwa über die Gefahren, die vom WHO-Pandemievertrag ausgehen. Darüber hinaus forscht er seit mehr als 30 Jahren auf dem Gebiet der Ernährung und ist Mitbegründer und Geschäftsführer der Milli Vital GmbH, die sich zum Ziel gesetzt hat, natürliche Nahrungsergänzungsmittel auf der Basis von Food Synergy zu entwickeln, also einer besseren Wirkung durch Kombination von Nährstoffen. Zuletzt organisierte Herr Plothe den 10-tägigen Das Gesunde Herz-Kongress, der Anfang November stattgefunden hat. Herr Plothe, herzlichen Dank für Ihre Zeit heute und vor allem herzlichen Dank auch für Ihre Teilnahme an diesem Projekt des Alternativ-WEFs, das ja unter dem Motto steht, Bilder einer freien Welt von morgen. Das wäre auch schon meine Einstiegsfrage. Wie stellen Sie sich denn eine solche freie, bessere Welt vor?
Also erstmal vielen Dank für die Einladung und ja, tolles Event. Ja, herzlichen Glückwunsch eben dazu. Und ja, Freiheit ist ein bisschen inflationär genutzter Begriff heutzutage. Ja, und irgendwie, wenn so ein Begriff zu viel auftaucht, dann macht er schon ein bisschen suspekt. Weil wir leben tatsächlich eben in allem anderen als eben einer freien Gesellschaft, was den meisten aber so geschickt ist, es dabei verpackt, eben gar nicht eben geläufig ist. Und ich war in den letzten Jahren viel in der ganzen Welt unterwegs, in Afrika, in Südamerika, und konnte dort sehen, dass eine dezentrale Lebensweise, eine Lebensweise, von der wir alle herstammen. Ja, wir hatten alle unseren Ortsvorsteher, wir hatten die lokale Polizei, ja, wo finden wir heute noch einen Polizist eben auf dem Dorf? Wir hatten eine lokale Rechtsprechung, was eben die Probleme des Alltags eben angeht. Wir hatten unseren lokalen Arzt, der jeden eben dabei kannte, der wusste, wie von Baby bis zur Urgroßmutter die ganzen Verbindungen stand, der wusste eben die Traumata in den Familien. Das heißt, die Gesellschaften konnten sich noch vor gar nicht allzu langer Zeit auf so vielen Ebenen auch frei entfalten. Und wir hatten eine dezentrale Nahrungsversorgung. Ja, ich wohne mitten auf dem Land im Wald. Da hatten alle noch eben ihre Tiere und ein bisschen Grundstück. Alles Sachen, für die wir heute kämpfen müssen, dass wir eine dezentrale Lebensmittelversorgung wieder bekommen, anstatt abhängig eben von großen internationalen Corporations. Sprich, die Freiheit ist eigentlich im Detail. Die Freiheit ist tatsächlich eben in der dezentralen Lebensweise. Und dort wieder neue Strukturen zu finden, da können wir viel bei den alten Kulturen dabei eben lernen, wie so etwas eben dabei eben geschieht. Und wir haben heute auch ein Panel über eben Demokratieverständnis eben dabei eben bekommen. Wenn wirklich die Leute eben mitentscheiden, wie solche Prozesse dabei eben entstehen. Und vielleicht ist deswegen auch gerade ganz gut, dass wir in der Zeit sind, in der so viele Autoritäten bröckeln. Von der Kirche, von der Politik, ja, den Medien, der lokale Priester, der lokale Arzt. Sie verlieren alle ein bisschen an Glaubwürdigkeit, weil sie eigentlich sich geopfert haben einer zentralen Meinung. Ja. Keiner von denen kann frei eben vor Ort seine Meinung sagen und entscheiden. Er ist immer an die größeren Organisationen eben gebunden. Freiheit dementsprechend eben, ja, viele von uns erinnern sich noch daran, ich weiß nicht, ja, ob noch in ihrer Generation, aber was es einfach für eine Freiheit allein schon in der Kindheit eben gab, ohne eine ständige Handyüberwachung und Chip, ja, wir gingen eben raus und am Abend kamen wir irgendwann nach Hause, keiner wusste, weil das ist schon eine Freiheit eben als Kind, die diese Generation schon gar nicht mehr kennt. Und wir wissen mit so vielen Sachen, wir müssen die Kinder eigentlich mit diesen Sachen eben konfrontieren, mit einer guten Ernährung, mit einer guten Lebensweise, mit einem behüteten Zuhause, mit einfachen Werten von Liebe und Achtung. Und dann wachsen die eben auch zu dem kleinen Wunder, was sie eben dabei sind, auch eben in ihrem Leben. Und Professor Hüther sagt immer, 95% aller Kinder sind Genies, wenn sie in die Schule gehen. Ja, unter 5% sind es noch, wenn sie rausgehen. Ja, wir müssen uns schon fragen, was für Mechanismen hat unsere moderne Gesellschaft eben gebaut und vor allem bei uns im Westen. Es ist immer ganz wichtig zu sehen, das ist ein Modell, das wir hier im Westen beobachten. Aber wenn wir nach Afrika gehen, wenn wir nach Asien gehen, wenn wir nach Südamerika gehen, da sind noch ganz andere Strukturen, von denen wir eine Menge lernen können.
Sie haben es angesprochen, Dezentralisierung. Momentan läuft ja die gesamte Entwicklung eigentlich in die andere Richtung. Wir haben zentralistische Organisationen, das heißt die EU, das heißt die WHO, das heißt das WEF, die sozusagen immer mehr Ressourcen, Entscheidungsbefugnisse etc., Wissen, Informationen, Daten bündeln, eigentlich immer mehr auch konzentrieren. Wie könnte denn der Weg aussehen? Was müsste denn passieren, um diese Entwicklung nicht nur zu stoppen, quasi zu bekämpfen, zum Halt zu bringen, sondern umzukehren, zurückzulegen und dann überhaupt erstmal wieder in Richtung stärkerer Dezentralität zu kommen? Ist das ein langer Prozess? Kann der auch sehr schnell passieren, weil einfach auch Krisen entstehen? Wie stellen Sie sich diesen Übergang vor? Wie könnte der aussehen?
Also ich war dieses Jahr auf einer Pressekonferenz eben in Genf vor der UN und vor der WHO. Das die Pressekonferenz von der UN, die war monatelang geplant, ist ein paar Minuten vorher abgesagt worden. Die Pressekonferenz mit der WHO durften wir nicht ins Gebäude, weil wir keinen aktiven Covid-Zertifikatnachweis eben bei uns hatten. Und wir haben aber dort gesehen, in welcher eigenen Welt die Menschen in Genf, und damit meine ich jetzt nicht nur WEF, damit meine ich wirklich von Miserio bis eben UNICEF, all diese Organisationen dort gebündelt an einem Ort leben. Und das war wirklich wie so ein kleiner Ausflug in eine Verschwörungstheorie, weil diese Leute haben eigentlich gar keinen Kontakt mehr zur normalen Welt. Das heißt, es gibt ein paar Strukturen, glaube ich, die müssen wir einfach auflösen, weil die sind sowieso nur eben dabei privat bezahlt. Wir wissen um die Bezahlung eben von der WHO fast, ja, 90%, zwischen 80% und 90% sind tatsächlich zweckgebunden von privaten Investoren. Was werden die tun? Die werden nicht in die Gesundheit philanthropisch eben dabei für die Leute investieren, sondern die werden einfach nur etwas machen, indem sie mehr Profit bekommen. Das sind Institutionen meines Erachtens, die können wir sofort von heute auf morgen abschaffen. Mhm. Und wir hätten trotzdem ein funktionierendes, oder wir hätten dann ein funktionierendes Gesundheitssystem. Ja. Dazu zählen auch die Aufsichtsbehörden, die komplett versagt haben, wie wir in den letzten Jahren sehen. Von FDA, von EMA, ja, die lokalen Organisationen, eben dabei auch in Deutschlands Paul-Ehrlich-Institut, wie jetzt alles durch die ganzen RKI-Leaks und die RKI-Files dabei eben wissen, die waren sowieso nicht unabhängig. Das heißt, die waren die ganze Zeit Politik eben gebunden. Das heißt, ob jetzt wir daran arbeiten sollten, die eben dann auch zu zersetzen oder ob das von alleine passiert, ich fürchte, das wird sowieso eben dabei eben passieren. Und wir müssen manche Sachen prinzipiell von heute auf morgen abschaffen. Deswegen wird es sehr interessant, was jetzt in Amerika passiert. Ja? Mhm. Also ich weiß nicht, wie die Presse in Österreich dabei eben ist, aber in Deutschland natürlich ist sie extrem kritisch, ist noch untertrieben zu sagen, was deren Meinung darüber eben ist. Aber was für eine unglaubliche Chance, denn es ist tatsächlich so, dieses Gesundheitssystem hat uns jetzt ganz klar gezeigt, ist einer der Key Players, ja, auf diesem Planeten, ja. Und wir haben das Militär, was da auch noch mit verbunden ist. Das war für mich am Anfang auch noch sehr schwer nachzuvollziehen. Was hat das überhaupt damit zu tun? Aber die hatten die Patente für die Impfung, haben sie dann an Moderna und so weiter weitergegeben. Aber prinzipiell haben wir da ein Monster erschaffen in einem medizinischen System, was sich Gesundheitssystem nennt, aber was definitiv nicht an unserer Heilung interessiert ist oder der Haltung unserer Gesundheit. Und Leute jetzt dazu haben, die sagen, ja, lass uns doch mal auf die Ursachen schauen, über Robert Kennedy eben Junior eben und seinen Staff. Und ich arbeite mit ihm schon seit über 10 Jahren eben zusammen und kenne viele Leute, die jetzt da eingesetzt werden. Es ist eine Riesenchance. Und ja, ich schicke jeden Tag eben beide Gedanken da rein, dass dadurch auch ein Wandel passieren kann. Und ich meine, mit dem, was Sie angekündigt haben, von wegen dauert das lange oder geht das kurz, die könnten von heute auf morgen, wie sie eben dabei auch versprochen haben, deswegen, wir werden bald sehen, was sie eben tun, aber WHO-Austritt, Peng, das würde schon eine Menge eben dabei eben verändern. die Widerhaftung, Widerhaftung für die Impfindustrie, das wäre ein Game Changer, der ja in 80er Jahren eben dabei ausgeschlossen wurde, dass man immer noch kaum nachvollziehen kann, dass es irgendein Produkt gibt, für das keine Haftung bestehen soll. Wie es dazu überhaupt kam, ist noch eine andere Sache dabei. Und natürlich ein sofortiger Step von den genetischen Injektionen, die gerade eben gemacht sind, denn das Wissen darüber ist ja so eindeutig, dass wir überhaupt nicht mehr darüber diskutieren müssen. Ja? Also sprich, es gibt ein paar Sachen, die können wir recht schnell machen. Es gibt aber ein paar Sachen, da muss man halt neue Alternativen dafür finden. Und heute Morgen haben wir in dem Panel über die Demokratie der Zukunft eben darüber einige Ansätze gefunden, wieder ein Losverfahren dabei zu haben. Ja, also eine dritte Kammer eben dabei in der Politik. Ich finde das sehr vielversprechende Sachen, weil da kam eigentlich das Demokratieverständnis her. Und es ist tatsächlich so, unsere Demokratie, wie wir sie gerade nennen, ich kann das Wort eigentlich schon fast gar nicht mehr aussprechen, weil es so inflationär negativ besetzt ist.
Wie die Freiheit dann schon, ja.
Ja, dass wirklich eben das Wort Demokratie heute nur noch dem Bürger eben eine Scheinoption in einer Wahl gibt, aber ansonsten ja an der Regulierung des Alltags überhaupt keine Rolle mehr spielt. Und das muss sich ändern.
Sie haben das Panel schon angesprochen, Demokratie der Zukunft. Es gab auch eines zur Medizin der Zukunft, da wo Sie auch beruflich herkommen. Sie haben dort mit, glaube ich, 4 oder 5 anderen Experten diskutiert. Was waren denn so, vielleicht knapp, wenn man das knapp zusammenfassen kann, auch so die 2, 3 wesentlichen Ergebnisse dieser Diskussion über eine Medizin in einer freien Welt?
Also das Erste, da müssen wir wirklich eben einen Rotstrich eben dabei eben ziehen, zu sehen, wie eigentlich die Medizin im Laufe der Zeit eben durch die Industrie, die durch Rockefeller eben dabei eben reinkam, alles, was an Gesundheitsförderung da war, komplett ausgeschlossen hat. Das heißt, wir leben in einem Disease Management System. Das heißt also, wir setzen Leute auf ein Medikament und so sind die Medizinstudenten nur noch ausgebildet. Ein Symptom, ein Medikament, eine Leitlinie. Und dann wird das für den Rest des Lebens eben dabei gegeben. Also an der Heilung ist das System nicht interessiert. Da gibt es fantastische Artikel aus dem Deutschen Ärzteblatt aus den 80er Jahren bereits darüber, dass man auf gar keinen Fall Medikamente entwickeln sollte, die eine Heilung auslösen, weil das der Zusammenbruch der Industrie wäre, muss man sich vorstellen. Also viele von uns sind da ja noch ein bisschen naiv eben dabei eben gewesen. Das heißt also, wir brauchen wieder einen Fokus und erstmal eine Definition von Gesundheit. Das gibt es nicht, ja. Ich habe bis nach dem Physikum eben dabei eben Medizin studiert. Ich habe kein einziges Mal das Wort Gesundheit. Und ich weiß, danach wurde es auch nie in den Mund genommen. Dann gibt's mal ab und zu Prophylaxe, aber wir wissen, eine Mammographie erhöht sogar noch das Risiko vom Krebs. Also das ist alles sehr zweifelhaft, was da ist. Aber es ist auch wieder sehr geldgebunden. Das heißt, wir müssen sowohl eben die Ausbildung der Mediziner reformieren, wir müssen eben eine ganzheitliche Perspektive mit denen, was sind die Faktoren, die uns gesund machen. Wir wissen, 80% aller chronischen Erkrankungen sind aufgrund von Lifestyle-Changes und von Ernährung in der heutigen Zeit. Dazu zählt eben die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, der Krebs, die Demenz, ja, Autismus, der heutzutage eben dabei hochkommt, ganz, ganz viel. Und ich versuche es kurz zu machen, dann, dass wir einfach den Fokus wieder eben switchen müssen auf Gesundheit. Ich meine, im alten China wurde ein Arzt nur so lange eben bezahlt, wie er einen Patienten gesund hielt. Wenn der krank wurde, hat er versagt. Ja, das wäre ein kleiner Paradigmenwechsel. Mhm. Ja, dann hätten wir ein komplett anderes System. Und wir müssen weg vom Geld. Also Geld ist einfach eine sehr zerstörerische Sache. Und da ging es ja auch schon darum, wie wir, wenn wir die Ausbildung der Mediziner verändert haben, den Alltag der Mediziner eben verändert haben, indem wir ihnen die Möglichkeit geben, eben zum Beispiel wie in Skandinavien ein Pauschalgehalt eben zu haben, dass nicht jeder nur Punkten hinterherlaufen muss, die abrechenbar sind, dann kann er sich auch mit jemandem über Ernährung unterhalten, dann kann er sich über die mangelnde Bewegung unterhalten oder über die Probleme im Alltag, die man im Beruf und in der Beziehung eben hat, für was ja es keine Vergütung gibt. Und ja, wir haben ja da gehört, wir sind gerade an einer Stelle, wo wir aufpassen müssen, dass nicht alles in eine elektronische Schiene läuft. Und es sind immer weniger Mediziner dabei da, aus diversen Gründen. Und die werden immer mehr durch KI und anderes entwickelt. Also ich habe schon eigene Projekte gesehen, in denen Leute in Krankenhäuser kommen und nur noch von der KI eben dabei betreut werden, bis die ausgewertet hat, ob es noch sich lohnt, dass ein Arzt sie tatsächlich eben dabei besucht. Wir haben in China die ersten komplett KI- und robotergesteuerten Krankenhäuser. Das ist keine Fiktion. Das ist das, was gerade hier dabei eben passiert. Und davon müssen wir weg, weil jeder von uns ist ein Individuum. Und das ist schon allein ein Problem der gesamten Forschung, dass wir einfach einen Reduktionalismus auf einzelne Teile mechanistisch zusammensetzen. Aber eigentlich geht's um uns als Ganzes zu verstehen. Und auch da wird man ruckzuck dann in Alternativmedizin oder so umgedrängt. Ich mag diese Begriffe nicht. Es ist keine Alternative. Ja, es ist, wir müssen einen neuen Begriff schaffen, der eine allumfassende Medizin dabei eben ist und der vor allem eben alle Teile wieder zusammennimmt und eine Kooperation zwischen all unseren Ebenen, der physischen, der mentalen, emotionalen, der spirituellen Ebene schafft, aber auch eine Interaktion und Kooperation mit der Natur. Wir sehen, viele der Probleme sind, dass wir da draußen die Natur um uns herum sukzessive kaputt gemacht haben, voller Chemikalien versprüht und ja, was im Himmel und an zusätzlichen Strahlungen eben alles noch dazukommt, das sind alles Faktoren, die sich ja auch akkumulieren. Und wenn wir unsere Umgebung zerstören, da kann man mit jedem indigenen Volk darüber sprechen. Die schauen uns nur merkwürdig an. Jede Entscheidung, die dort, ich habe viel mit indigenen Völkern in der ganzen Welt gearbeitet. Und eine von den Hauptprinzipien ist, ich schaue, wenn ich eine Entscheidung fälle, eben auf diese Entscheidung für 7 Generationen im Voraus. Ich glaube, das wäre alleine schon ein Paradigmawechsel. Da wären hier einige Entscheidungen ganz anders. Und bei uns in der World Council for Health haben wir 7 Prinzipien, so als ein Ethikkodex. Mhm. Ja, nichts Verpflichtendes, nur etwas, das wir uns wieder rückbesinnen müssen, was wir im Bereich der Wirtschaft, im Bereich des Gesetzes, im Bereich der Mediziner anwenden können. Eigentlich geht es um ganz einfache Werte. Und dass die schon so in Richtung Esoterik zur Seite geschoben werden, ist schon alleine eine merkwürdige Geschichte.
Mhm. Bilder einer freien Welt von morgen. Wer Freiheit will, muss jetzt etwas dafür tun. Deshalb entwickeln wir in der Krise mit den besten Köpfen Gegenprogramme zum Great Reset. Für uns alle. Für die Freiheit. Für die Zukunft. Helfen Sie mit. Spenden Sie für den Ausbau dieser einzigartigen Denkwerkstatt. Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf-Ein-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. 500 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf 1.
Als Mediziner, Osteopathen, Naturheilkundler haben Sie ja oder arbeiten Sie jeden Tag eng mit Menschen zusammen und bekommen ja auch einen sehr intimen Einblick, sage ich mal, mit welchen Problemen die zu kämpfen haben, welche Erfahrungen sie machen, auch im medizinischen Bereich. Wie hat sie denn diese Erfahrung über die Jahrzehnte geprägt und welche Lehren ziehen sie daraus eben für eine bessere Welt? Aus dieser konkreten Zusammenarbeit auch mit den Menschen.
Das ist eine sehr interessante Frage, weil als Osteopath betrachte ich auch, wie sich das Gewebe im Körper eben entfaltet, also so 6 bis 8 pro Minute bewegt sich das Gewebe. Und im Laufe der letzten Jahrzehnte hat sich das dermaßen verändert, dass ich habe in vielen Ländern in der Welt gearbeitet und gelebt, dass da teilweise Leute sogar zu viel Energie hatten, weil das ist ein bisschen ein Äquivalent zu vital die Leute dabei eben sind. Mhm. Und das ist nur noch komplett ausgepowert. Das heißt also, die Kinder kommen von der Schule und legen sich schon mal hin. Ja, das hätte uns nie passieren können. Oder die Infektanfälligkeit oder überhaupt eben die Antriebslosigkeit. Ich meine, 30% der Menschen auf unserem Planeten sind in der Zwischenzeit laut WHO neurologisch erkrankt. Ja, wir haben eine Autismusepidemie, die jetzt bei einer in 23 in Amerika, und wenn Studien vom MIT recht haben, ich hoffe, sie haben es nicht, dann wären das eben bis zu 2030 eben jedes zweite männliche Kind. Das sind schon Wahnsinnszahlen. Und wenn wir einfach sehen, was ich wirklich, und das ist vielleicht ein bisschen der Vorteil eben in meinem Beruf, dass man wirklich Familien eben mit begleitet und dann sehen kann, Moment mal, das war in der letzten Generation noch ganz anders. Mhm. Und das geht gerade in einer rasanten Geschwindigkeit. Und das fängt von der Digitalisierung der Kinder, der Babys an der Schule und in der Freizeit, die Quantität, die Qualität, dann noch die Strahlung dazu. Ich achte das als eine der Hauptfaktoren, die Ernährung dabei und die ganzen sukzessiven Sachen, die sich daraus entwickeln, Kinder den ganzen Tag in der Schule zu haben, die gar keine Zeit mehr für ja etwas danach eben noch haben. Also man raubt ihnen im Moment eben ein bisschen die Kindheit. Das ist schon mal eine schlechte Basis. Mhm. Und dass tatsächlich schon die Babys, die wir heute kriegen, weit hinter den Development Milestones, also Entwicklungsschritten eben hinterherhinken und das sogar jetzt eben angeglichen wird. Das ist für mich ganz schockierend, dass wir einfach, früher hat ein Baby mit 12 Monaten angefangen zu laufen, jetzt sind es 18 Monate. Mhm. Ja? Und da stimmt was nicht. Ja? Mhm. Also ich habe selbst 3 Kinder, wenn mein Kind mit 14 Monaten noch nicht angefangen hat zu laufen, dann hätte ich mir Sorgen gemacht. Man versetzt einfach die ganzen Normen immer woanders. Mhm. Und wir haben eine Explosion von Depression. Wir haben eine Explosion dabei eben von Demenz, von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und von Krebs. Und natürlich ganz tragisch, die Ereignisse der letzten 4 Jahre spielen dann natürlich auf ganz vielen Ebenen eine Riesenrolle. Ich habe dieses Jahr ein Paper geschrieben über 16 Mechanismen, in denen diese mod-RNA, diese genetischen Injektionen allein Krebs auslösen. 16 Mechanismen. Ja. Mir ist keine Substanz bekannt, die auf so vielen Ebenen sowas auslöst. Und wir hatten heute auch eben über Herz-Kreislauf-Erkrankungen die Problematiken. Und wirklich zu sehen, wie viele Leute, egal welchem Alter, in der Zwischenzeit fast nur noch außer Atem die Treppe eben in die Praxis hochkommen. Und da zähle ich wirklich junge, sportliche Männer, Frauen eben auch dazu. Sprich, die Anzeichnung von der Herzschädigung haben, aber sie nicht diagnostiziert werden kann, weil es auf einer ganz anderen Ebene stattfindet. Das heißt also, wir müssen es indirekt eben dabei eben checken. Und in Japan kam gerade eine Studie raus, dass man zufällig eben dabei entdeckt hatte über radioaktive Markierungen des Herzmuskels, über PET-Scans, dass unter 170 Leuten, die 2 Injektionen eben dabei hatten, wie viele Leute eben eine Herzschädigung hatten? 170. Also das, nicht jeder kann sich allein die Kosten von so einer Untersuchung leisten, sind natürlich auch so eine radioaktive Bestrahlung, ist auch nicht ohne. Aber dennoch, wenn so eine Vorstudie eben dann da ist und zeigt, dass eigentlich 100% eine Herzschädigung dabei haben, dann steht uns noch ganz schön was bevor. Es sind also nicht nur die Toxine, die wir umgeben werden, die digitale Welt mit allem ihren Elektrosmog, die immer degenerierte Ernährung, der immer weniger Kontakt zur Natur. Das sind in der Zwischenzeit keine alternativen Theorien. Das können wir alles in Studien zeigen. Und das war eines meiner Themen schon seit 10 Jahren in der ganzen Welt, eben das zu verbreiten, was uns einen Spaziergang in der Natur bringt. Ausreichend Bewegung eben dabei am Meer oder im Wald oder eben in den Bergen an negativen Ionen, an Erdung, ja, an dem Mikrobiom, was wir damit eben bekommen. Wir sind ein Teil der Natur. Und als wir angefangen haben, das zu ignorieren und uns ein bisschen über die Schöpfung gestellt haben, da fing das Problem an. Und das können wir darüber diskutieren, wann wir Menschen damit angefangen haben.
Ich habe schon erwähnt, Sie sind auch viel international unterwegs, Südamerika, Indien, Afrika etc. Gibt es bereits praktische Ansätze anderswo, anders als im Westen? Also ein neuer Weg, ein anderer Weg einer neuen Medizin, die man vielleicht aufgreifen könnte hier in Europa, im Westen, und halt entlang unserer Methoden oder unserer Ansprüche weiterentwickeln könnte. Gibt es da Ansätze, an denen man sich orientieren könnte, vielleicht ganz konkret 1 oder 2?
Also absolut. Ich war in einer Klinik in Tansania, in der zum Beispiel eine Synthese von all dem, was wir zurzeit im Arsenal der Medizin zur Verfügung haben, zusammen da war. Das heißt, es war dezentral. Es war sowohl die Medizin der Maasai, die dabei eben mit inkorporiert wurde. Es waren sowohl naturheilkundlichen Sachen von Homöopathie bis Kräuter, die eben dabei eben angewandt wurden, als auch die schulmedizinischen Sachen, wenn es um akute Sachen dabei ging. Aber selbst in der Akutversorgung von Wunden und anderen waren teilweise die naturheilkundlichen Sachen von den lokal Ansässigen viel effektiver und viel weniger Nebenwirkungen. Also ich glaube, das sind Modelle, die die Zukunft sind, ja, indem man einfach eben auch damit lokal die Leute eben mit dem versorgt, was sie lokal haben. Das heißt, es ist kostengünstig, es ist schnell verfügbar, es hat in der Zwischenzeit nicht nur einfach die Erfahrungswerte als Basis, sondern über all die Sachen, die da gemacht werden, gibt es auch massenhaft Studien. Nur das Problem bei uns hier in Europa ist, hier ist es legal ja noch nicht mal möglich. Also in Deutschland dürfen zum Beispiel Heilpraktiker und Ärzte weder im selben Haus arbeiten, noch dürfen sie sich über einen Patienten austauschen. Das heißt also, da ist ein Regelwerk dahinter, was eigentlich das Ganze verhindert. Und eine Ernährungsausbildung ist jetzt an diesen Orten noch nicht so notwendig, weil wir haben meistens nur die Ernährung, die sie da unten haben. Die ist lokal. Aber dennoch gibt's da auch Toxine, die schon vehemente Auswirkungen auf die nächste Generation dabei eben haben. Aber hier, dass immer noch nicht Medizin Ernährung mit in der Ausbildung drin hat, ist schon eine sehr absurde Kiste, ja, die einfach aber auch gewollt ist, weil man eigentlich weiß, das kostengünstigste und wahrscheinlich effektivste Medikament, egal in welchem Gesundheitsproblem. Das ist das Schöne eigentlich daran. Ich habe mehrere Bücher über Ernährung geschrieben und habe darüber Vorträge in der ganzen Welt gehalten. Eigentlich gibt es nicht die Ernährung dafür. Es gibt ein paar Sachen, die sind gesund für uns, unsere Zellen, unser Gehirn, unser Herz, ja, unsere Gefäße, aber auch für die Zellen in unserem Mikrobiom. Die müssen wir auch ernähren. Also das Wissen darüber ist eigentlich da. Und wenn wir das alles zusammen in solchen Kliniken eben schon sehen, dass es funktionieren kann, und die Leute kommen in der Zwischenzeit ironischerweise aus Europa und Amerika, weil sie hier legal gar keine Klinik dieser Art mehr finden. Also wir haben das, aber eigentlich müssten wir das Regelwerk, was hier existiert, zerschlagen, damit wir das auch hier haben können.
Zum Abschluss des Interviews würde ich Sie noch bitten, dass Sie mir folgende Sätze vervollständigen. Also ich sage den Anfang und Sie führen dann fort und bringen ihn zu Ende. Freiheit ist
ein Fehlen von Zwang. Ja, das heißt also, ob das in der Medizin dabei ist, wir brauchen einen informed consent, ob das in unseren Entscheidungen im Alltag eben ist. Es ist ein bisschen die Antipode zu dem, was da ist. Ich weiß nicht, ob es selbst auch merkt, man fühlt sich immer eingeschränkter, ja, und immer weniger Möglichkeiten, um so zu leben, wie ich eigentlich leben will. Ja, es ist ein Mangel an Zwang. Ja.
Der Great Reset ist?
Dringend notwendig, aber nicht in der Art und Weise, wie er uns vorgegeben wird.
Klare Antwort. Die Weltherrschaftsagenda der Globalisten ist?
Veraltet, wird zerfallen und wunderschöne neue Strukturen werden daraus erwachsen.
Die Corona-Aufarbeitung ist
nicht nur überfällig notwendig, sondern die Basis für die Gesundheit von über 70% von den mit Covid-Gentherapien Injizierten, aber auch wichtiges Kapitel, um so etwas ein zweites Mal zu verhindern.
Ein Krieg in Europa ist.
Wir hatten heute das Zitat von Remarque, der sich nicht vorstellen konnte, dass irgendjemand freiwillig in den Krieg zieht, außer Leute, die halt keine Kinder hinschicken müssen. Ja, ist absurd. Ja.
Das WEF ist?
Das, was wir hier dabei eben sehen? Oder
das Ursprüngliche.
Ich muss sagen, als ich den Titel hier dabei, das AWEF, dabei gesehen hatte, wusste ich noch nicht so viel mit dem Titel dabei anzufangen. Ich hatte das darunter geschriebene noch nicht dabei eben gesehen. Ist ein elitärer Männerclub, der letztendlich eine Akkumulation von noch mehr Macht und Geld als Ziel hat und insofern hoffentlich bald ein Relikt der Vergangenheit.
Die WHO ist?
Ob sie jemals mit guten Zielen für unsere Gesundheit angetreten ist, ist im Moment immer fragwürdiger, weil tatsächlich Gelder die ganze Zeit in Projekte gegangen sind, die nicht die großen Probleme wie Herz-Kreislauf-Erkrankung bei uns oder Malaria oder Tuberkulose in anderen Ländern dabei eben angegangen ist, absolut obsolet und sollte so schnell wie möglich eben ausgetauscht werden. Ja.
Jetzt kommen wir dazu, dass alternativ WEF ist.
Eine Hoffnung, ja, ein sehr schönes Symbol für Hoffnung.
Auf 1 ist?
Ebenso. In einer Welt, in der tatsächlich die Einschränkungen unserer Informationen überall den meisten der Menschen zur Verfügung stellenden Medien und den radikalen Versuchen im Moment, die ganzen Social-Media-Accounts, da gab es ja auch auf 1 eben mehrere Attacken eben da drauf, absolut essentiell. Ich bin sehr, sehr dankbar eben für die Existenz eben davon und wir hoffen, dass es bald auch noch mehrere Media-Outlets dieser Art in verschiedenen Ländern gibt. Man kann in verschiedenen Aspekten auch anderer Meinung über gewisse Inhalte dabei eben sein, aber so sollte es ja auch sein. Ja.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch. Ja.